Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und darf in dieser Episode über ein Thema sprechen, das unsere Echte Mamas Community sehr zu beschäftigen scheint. Wie funktioniert Aufklärung in Zeiten von Social Media? Worauf können Eltern achten und was sollte vielleicht eher vermieden werden? Sexualpädagogin Nadja Kohler von Sexquisite steht uns heute Rede und Antwort. Und dann sage ich einen wunderschönen guten Morgen oder Grüezi wohl, liebe Nadja. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich freue mich total, mal einen Schweizer Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Es ist richtig schön, dass wir heute über ein super spannendes Thema sprechen. Und ich habe dich gerade in meinem Intro ja schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du machst.
Hi, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total, bei Echte Mamas dabei zu sein. Mein Name ist Nadja, ich komme aus Basel, aus der Schweiz und ich bin Sexualpädagogin tatsächlich und bin unterwegs. Für Eltern mache ich Aufklärungstrainings oder biete ich SOS-Sprechstunden an. Ich bin auch an Schulen unterwegs und in meiner Arbeit habe ich auch viel zu tun mit angehenden Lehrpersonen. Da bilde ich die weiter in den Grundlagen der Sexualpädagogik, das heißt, das Themenfeld Sexualität begleitet mich beruflich, privat, in allen Lebensbereichen. Und ich gebe da auch gerne immer wieder Tipps und Tricks mit, wie man mit Kindern wirklich auch sprechen, über Sex sprechen kann, die aufklären kann und wie man das auch so altersgerecht machen kann. So,
und du hast ja auch einen Podcast, den man sich anhören
auch
kann. Ne?
Das ist so, ich bin noch ein bisschen... Momentan ist er eher ein bisschen stillgelegt, muss ich ehrlich gestehen, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe zum Podcasten, aber es ist auch eine Leidenschaft von mir, das stimmt. Der nennt sich Sexquisite, das ist meine Firma in dem Sinne und da findet man auch Informationen. Die ersten paar Folgen sind tatsächlich auch Schweizerdeutsch, für diejenigen, die mal reinhören mögen. Die nächsten paar sind dann auf Hochdeutsch verfasst, weil ich dann gemerkt habe, ja, ich fände es eigentlich schön, wenn das auch ein bisschen größeres Publikum empfangen dürfte, diese Information.
Also ich liebe ja Schweizerdeutsch. Ich habe es dann vorher in unserem Vorabgespräch gesagt, von mir aus könntest du auch Schweizerdeutsch reden, weil ich das ja auch ganz gut verstehen kann mit meinen Allgäuer Wurzeln. Aber wir wollen ja wirklich, dass es jeder hier versteht. Deswegen machen wir es lieber auf Hochdeutsch. Und ich rede auch nicht allgäuerisch, versprochen. Jetzt hast du schon mal ein bisschen erzählt, wer du bist und was du so machst. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
Ja, das war wirklich ein bisschen auf Umwegen. Ich bin tatsächlich in der Erstausbildung bin ich Grundschullehrerin, Primarschullehrerin und habe da ja jahrelang gearbeitet in diesem Feld. Und dann habe ich irgendwie immer gemerkt, ich war immer auf der Mittelstufe, so vierte bis sechste unterwegs. Und die haben dann auch ständig mich gelöchert mit Fragen, haben zum Beispiel die Garderobentür beim Sportunterricht aufgerissen und wollten gucken, ob sie irgendein anderes Kind nackt sehen beim Umziehen oder so, haben sich auch gegenseitig immer wieder, ich habe immer wieder Szenen erlebt, wo sie unter den Tischen so mit dem Lineal so Bewegungen so Richtung Masturbationsbewegung gemacht haben und so weiter und so fort. Also es gibt so ganz viele Anekdoten, die ich jetzt da noch erzählen könnte und auch zum Thema Menstruation kamen ganz viele Fragen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Mensch, was kann ich denn da tun? Ich hatte überhaupt keine Grundkenntnisse, weil das hatten wir auch nicht in der Ausbildung. Da habe ich mir gedacht, ja gut, da mache ich jetzt mal so Aufklärungsunterricht so in der 5., 6. Klasse. Und das kam ziemlich gut an auch. Und da haben wir tolle Gespräche geführt. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie möchte ich gerne noch so was in dieser Richtung auch vielleicht studieren. Und dann habe ich mich tatsächlich in der Schweiz dann bei einem so einem privaten Institut dann weiterbilden lassen und bin so in diesem pädagogischen Feld geblieben, aber mit meiner Spezialisierung, genau, auf Sexualpädagogik.
Und du hast das ja wahrscheinlich am Anfang erstmal so aus dem Bauch raus gemacht, ne, was du da so für richtig gehalten hast, was da so kommuniziert werden sollte. Hast du dir da auch so ein bisschen Ideen aus deiner eigenen Aufklärungshistorie geholt? Oder würdest du sagen, das war bei dir eher auch, also ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, das Thema ist nach wie vor irgendwie absolut Tabuthema. Warum ist es so und warum wurden wir auch so sonderbar aufgeklärt, wenn man es mal so sagen kann. Was meinst du? Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, wie man das irgendwie anders kommunizieren könnte?
Also vielleicht zu deiner Frage, warum wir so aufgeklärt wurden. Also einerseits ist die Sexualaufklärung war natürlich sehr lange Zeit, gehört das natürlich nur in die Familien oder das war wirklich Privatsache in dem Sinne. Und die Schulen hatten erst später dann so einen Bildungsauftrag, vor allen Dingen erst in der Oberstufe. Heutzutage sieht es ein bisschen anders aus. Da ist auch auf der Primarstufe schon oder auf der Grundschulstufe ist es auch schon etabliert, dass das so zusammen einhergeht. Und andererseits natürlich die eigene Sexualbiografie, die auch immer reinspielt. Das heißt eben, viele wurden, mit denen wurde niemals über Sexualität gesprochen. Die haben vielleicht auch ihre Eltern nie nackt gesehen. Die haben einfach, das war wie so ein abgeschnittenes Themenfeld. Man hat auch vielleicht nicht über eben Selbstbefriedigung gesprochen und dass das ein total normales Thema ist. Man hat vielleicht dann mal über biologische Fakten gesprochen oder Verhütung oder so, weil das war sehr, sehr schnell wichtig. Oder dann auch über STI-Prävention, also sexuell übertragbare Infektionen. Das heißt, das war sehr im Fokus. Aber sonst diese schönen Seiten der Sexualität mit Nähe, Intimität und Beziehungen, diese Aspekte wurden eigentlich eher weggelassen. Und das ist auch heute noch so diese Verunsicherung, die so dann mitschwebt. Ja, überfordere ich vielleicht mein Kind auch, wenn ich da zu viel erzähle? Ist es überhaupt schon bereit? Viele haben dann auch das Gefühl, sie erzählen einfach von persönlichen Anekdoten. Das haben übrigens auch sehr viele Lehrpersonen so gemacht. Und das ist natürlich ein No-Go, wirklich Red Flag für die Kinder und Jugendlichen, die wollen das nicht hören. So diese ganz persönlichen Beispiele.
Und sich vor allem auch nicht vorstellen.
Aber, oder dann aber auch das totale Extrem, oder dann wird so der Rollwagen wurde in die Schule reingefahren mit dem Videorekorder und dann wurde da irgendwie nicht einmal kam das Wort Sex überhaupt vor, sondern das wurde ganz technisch und akkurat wurde da und theoretisch wurde da dann über diese Geschlechtsorgane, Sexualorgane gesprochen und es war total abstrakt für Kinder und Jugendliche, die sind da nicht. Und dann irgendein Bild beschriften und so, nee, keine Ahnung, das ist nicht diese Sexualaufklärung, die wir uns wünschen.
Du hast es dann aber ja intuitiv scheinbar anders und gut und besser gemacht. Wie kam dir dann die Idee dazu oder was hast du dir da überlegt, als du dann das erste Mal angefangen hast, darüber zu sprechen?
Das Wichtigste war mir mal abzuholen, eben heutzutage ist das eigentlich auch ganz klar, das wissen wir, wir müssen an der Lebensrealität der Kinder sein. Das heißt, altersgerecht, frühzeitig aufklären. Ich kann schon aufklären, indem ich im Sinne, wenn die Kinder geboren werden, weil Sexualität ist ein Lebensthema, das beginnt nicht erst in der Pubertät und hört dann wieder auf, wenn wir zum Beispiel eigene Kinder haben, sondern es ist wirklich, jede Altersstufe hat so seine eigenen Fragen und Themen in Bezug auf Körper, Sexualität und so. Und dann ist es wichtig, zum Beispiel, man kann schon beim Wickeln, kann man sagen, hey, ich wasche jetzt deinen Penis und ich creme deine Vulvalippen ein. Und dann hat man schon diese Körperbegrifflichkeiten, obwohl das Kind noch nicht natürlich in dem Sinne versteht, was gesagt wird. Aber es erkennt, okay, da gibt's eine Wertschätzung für diesen Körperteil. Es wird etwas benannt und es ist kein Tabu in dem Sinne. Und auch mal Kinder rumspringen lassen, nackt und ihren Körper spüren lassen. Das ist total wichtig für diese Entwicklung. Und auch zum Beispiel, wenn man ein Tampon oder Binden benutzt für die Menstruation, kann man das auch mal erklären, für was ist das eigentlich und warum muss ich das benutzen oder warum brauche ich das? Und da auch mal, wenn jetzt ein Kind reinplatzt während der Erwachsenensexualität, dass man das auch anspricht und nicht total erschrocken und denkt, das Kind ist jetzt für immer traumatisiert oder so, weil das es verdient es auch mal zu erklären zu bekommen, weil wenn es dann erst, es merkt ja dann auch, dass es ein Themenfeld, was Erwachsene spannend finden und viele fürchten sich dann aber auch davon. Und ich merke wirklich auch in den Klassen, die haben viele, viele Fragen und sehr oft ist auch, wenn zum Beispiel der Penis, das ist nie ein Thema, wenn darüber gesprochen wird, da wissen auch viele die Begrifflichkeiten dazu, aber wenn Vulva, Vagina, den Unterschied, Klitoris, was ist das überhaupt, keine Ahnung, wirklich ganz viel Unwissen da, Falschwissen da, verzerrte verzerrte, ja, auch so ein bisschen diese Scham, okay, ich darf meinen Körper berühren, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Auch persönliche Grenzen zu setzen, das sind viele Themen, die ich dann aufgenommen habe und gemerkt habe, gut, das lässt sich eigentlich gut gruppieren und jede Altersstufe hat so gewisse Basiskompetenzen, die sie entwickeln lernen muss. Und da kann ich als Eltern ein bisschen steuernd, was ist gerade das Wichtigste? Sind jetzt gerade Freundschaften knüpfen und umgehen mit Frust und Eifersucht in Beziehungen, in dem Sinne Freundschaftsbeziehungen. Und das sind wichtige Elemente dann auch für spätere, sexuelle und romantische Beziehungen.
Das hast du richtig schön zusammengefasst. Das könnte man genauso abdrucken. Apropos abdrucken. Ich habe auf deiner Website gelesen, du bezeichnest die Lehrkräfte als Schlüsselpersonen in der Sexualaufklärung. Früher, hast du ja gesagt, waren hauptsächlich die Eltern oder die Familien dafür verantwortlich. Wer ist denn jetzt heute dafür verantwortlich? Sind es eher die Lehrer oder eher die Eltern?
Es sind, also...
Wer fühlt sich verantwortlich, sagen wir es mal so.
Okay, da gibt es zwei Schienen. Einerseits, die Eltern fühlen das oftmals, also es gibt so eine Gruppierung von Eltern, die finden, das gehört nur, das ist nur privat, das geht die Schule nichts an. Aber tatsächlich ist es ein Bildungsauftrag, also es ist in Lehrplänen verankert und deswegen gehört es auch zur Gesundheitsprävention. Deswegen gehört das auch da rein. Viele Lehrpersonen haben allerdings wirklich so dieses Schamgefühl von wegen, ja, also das geht mir jetzt zu nahe, da kann ich nicht gut Distanz damit aufbauen. Ich möchte auch diesen Intimitätsschutz gewähren in dem Sinne und sprechen es dann nicht an in der Grundschule, weil sie finden, ja, das ist ein Thema für Biologie, Oberstufe und so weiter und so fort. Und oder haben auch keine Informationen in ihren Studiengängen dazu erhalten, wie sie darüber aufklären könnten, wie sie darüber sprechen könnten. Das heißt, sie haben kein Werkzeug dazu. Und deswegen erlebe ich es sehr oft, dass Eltern eigentlich sehr froh sind, wenn das die Schule schon auch übernimmt. Also das heißt, es gibt so diese zwei Oppositionen in dem Sinne. Und Eltern, tatsächlich ist es auch in Studien so erwiesen, tatsächlich ist es wirklich so, dass für viele sind die Hauptbezugspersonen immer noch die Mamas, dann die Lehrkräfte, wenn sie zu Hause nicht darüber sprechen können. Und dann natürlich ihre Freunde. Das ist so der dritte wichtigste Punkt. Leider sind die Väter sehr unterrepräsentiert, was ich damals dann auch so ein bisschen rausgefunden habe und deswegen auch so mein Plädoyer wirklich dahin geht, hey Väter, nehmt das auch ein bisschen zu euch. Es ist wirklich ein Familienthema, das ist eine Teamsache. Alle, die wirklich da mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, können da wirklich, wirklich Identifikationsfiguren auch sein dazu und auch zu erleben. Zum Beispiel hatte ich auch mit meinen Patenkindern oder hatte ich auch schon ganz spannende Diskussionen, haben sie mich auch mal gefragt, warum hast du jetzt noch aktuell noch keine Kinder, haben sie mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, stell dir vor, ich muss nicht unbedingt jetzt gerade schon ein Baby haben und das darf ich auch selbst entscheiden, das ist mein Körper. Und nur weil ich jetzt momentan noch kein Baby habe, heißt das nicht, dass ich vielleicht später noch eins habe. Und oder ob ich überhaupt eins haben werde. Das heißt, das fanden sie total spannend, dann auch zu sehen, okay, das heißt, ich habe auch da eine Wahlmöglichkeit. Es gibt mir nicht ein bestimmtes Zukunftsszenario, was ich erfüllen muss als Kind auch. Oder als Jugend.
Absolut. Das ist auch schön, wenn sie das von klein auf sozusagen mitgegeben bekommen. Jetzt hast du gerade schon die nennen wir es Unterstufe, Grundschulstufe. Ich muss immer überlegen, wie das bei uns heißt, wie das bei euch heißt. Also in der Grundschule. Was würdest du denn sagen, Aufklärung, ab wann macht das denn Sinn? Also du hast gerade auch schon angesprochen, natürlich so diese allgemeinen Themen kann man auch schon im Kleinkindalter irgendwie thematisieren, gerade was jetzt so Periode von der Mama angeht und so weiter. Aber so richtig die sexuelle Aufklärung, würdest du sagen, ist dann so ab dem Grundschulalter richtig angesiedelt oder wie gehst du da vor in deiner Arbeit?
Also gewisse Themen, ich bin jetzt aktuell gerade so in einem Projekt, das ich leite in Kanton Basel-Stadt und da versuchen wir wirklich auch schon sexuelle Bildung ab Kindergartenstufe zu implementieren. Das geht wirklich aber sehr, sehr körperbezogen natürlich. Ich kenne die Wörter für meine Genitalien in dem Sinne oder ich weiß, wo die Grenzen sind. Ich kann meine Gefühle einordnen und benennen. Das gehört auch schon zu Sexualaufklärung in dem Sinne. Und wenn es jetzt darum geht, natürlich das immer auch altersgerecht zu machen, da war ich auch zum Beispiel auch schon in zweiten Klassen unterwegs und habe dann auch über das Thema gesprochen, über Nähe und Distanz, über Nacktheit, wo sind wir denn überall nackt und so und wo sind wir nicht nackt und in welchen Situationen habt ihr schon nackte Menschen erlebt. Und da auch, das sind dann wirklich sehr, sehr schöne, spannende Themen oder auch eben, wo wirst du gerne berührt, was magst du gerne, hast du gerne Streicheleinheiten oder so und wer darf dich wo berühren? Das kann man wirklich schon auch auf Primarstufe, Grundschule kann man das machen. Und so ab 4., 5., 6. Klasse besprechen wir auch dann wirklich auch schon Geschlechtsidentitäten und auch verschiedene Beziehungsformen oder was ist denn wichtig für eine Beziehung oder dann auch ganz klassische Sexualaufklärungsthemen. Ja, also das findet auf jeden Fall, kann man das schon in jeder Stufe kann man das einbauen, weil es auch, sie sind auch neugierig in diesem Alter und haben viele Fragen. Es geht wie ein Kopfkino ab bei denen. Das ist natürlich noch alles sehr abstrakt, aber sie wissen, das ist ein wichtiger Teil, ein wichtiger Lebensbereich und deswegen wollen sie dann natürlich auch Informationen dazu haben.
Es gibt ja dann doch so die eine oder andere Story, die Eltern ein bisschen ratlos machen, beziehungsweise habe ich das neulich erst mitgekriegt im entfernten Bekanntenkreis. Da hatte eine Mutter geteilt, dass im Lehrbuch von ihrem Sohn mit 11 Jahren ganz detailliert erklärt wurde, wie Analsex funktioniert. Also beim 11-Jährigen. Und dann hat sie in die Runde gefragt, ist das normal? Ist das ein Thema für 11-Jährige? Sollte man da in dem Alter schon so detailliert drüber sprechen? Ist das nötig? Und da wäre jetzt mal meine Frage an dich dazu. Wie stehst du zu diesen Lehrbüchern, die jetzt heutzutage sozusagen da teilweise eingesetzt werden? Und wie kann man das generell auch ja für sich als Eltern betrachten, wenn man jetzt mit dieser Abhandlung nicht ganz so einverstanden ist, wenn man sich denkt, oh, irgendwie ist das doch ein bisschen früh oder keine Ahnung. Also man hat definitiv die Besorgnis der Mutter da rausgelesen, ja, was das Thema angeht.
Kann ich total gut nachvollziehen. Das heißt, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Lehrbücher. Zum Teil sind die geprüft, zum Teil sind die nicht wirklich geprüft. Es gibt nicht so viele standardisierte Werke. Das heißt, man kann wirklich sehr viele verschiedene Quellen benutzen. Tatsächlich, ich erwähne natürlich, auf welche Arten man Sex haben kann und was alles zu Sexualität dazugehört. Ich erkläre vielleicht jetzt nicht in der 12., wenn sie so 11, 12 sind, haben sie aber meistens auch schon Fragen, ja, was ist anal, was ist oral, Blowjobs, Rainbow Kiss oder Golden Shower, also die Sachen kommen. Und wenn sie kommen, dann gehe ich darauf ein. Ich habe aber selten jetzt wirklich das so gehandhabt, dass ich Texte dazu verwende oder ganze Abbildungen, sondern wir sprechen eher darüber. Ich bin mehr so für die Aufklärung, wenn wir mit Modellen arbeiten, dass ich die zeige, dass ich die Fragen aufnehme, weil sonst alles andere finde ich auch wieder zu abstrakt. Und das sind einfach bestimmte, ich sage dann immer, das sind bestimmte Vorlieben, bestimmte Techniken, bestimmte Stellungen, die man beim Sex ausprobieren kann. Aber das muss man auch alles noch nicht. Und deswegen, das finde ich, ist dann wirklich sehr etwas Technisches dann, dass man vielleicht auch, das sage ich immer, das mögen auch nicht alle. Und zur Sexualität gehört noch viel mehr dazu. Das heißt eben auch mal sich massieren und sich nahe sein und küssen gehört dazu. Und wie man die Sexualität dann wirklich lebt, und ob dann wirklich alle diese Stellungen dazu gehören und diese Praktiken, Sexualpraktiken, da möchte ich dann auch die Kinder nicht überfordern. Ja, wenn die Fragen kommen, beantworte ich die ganz klar und erkläre auch, was das ist. Und dann sage ich oft, ja, das ist Sex mit dem Po und so und das kann man machen. Da kann man auch, ich erwähne auch, dass es zum Beispiel Sex-Toys gibt und dass man die anwenden kann, wenn man das möchte. Und das finde ich wichtig, dass sie das wissen, aber genau die Anleitung dazu geben, das mache ich nicht. Oftmals haben sie natürlich auch schon in diesem Alter Kontakt mit pornografischem Material. Deswegen kann es natürlich sein, dass sie dadurch auch schon Kontakt oder in Kontakt kam und deswegen auch Fragen stellen, was ist denn das mit Analsex und muss ich das machen, gehört das dazu, erwartet man das von mir? Das sind dann oftmals die dahinterliegenden Fragen. Und deswegen auch für die Eltern, wenn diese Fragen kommen, nicht in dem Sinne abblocken und sagen, das musst du nicht wissen, das ist nichts für dein Alter, weil anscheinend sind sie irgendwie in Kontakt gekommen und sie brauchen uns als erwachsene Bezugsperson, um ihre Informationen sortieren zu können. Das heißt, wir sind da wirklich auch in charge in dem Sinne. Wir müssen da wirklich auch ein bisschen helfen, Verunsicherungen aufzulösen, auch ein bisschen zu entdramatisieren und ihnen da einfach das Mögliche dazu zu geben. Wenn man sich jetzt als Eltern auch vielleicht ein bisschen übergangen fühlt, dann sollte man unbedingt auch das Gespräch mit den Lehrpersonen suchen. Ich habe jetzt dieses Buch und diese Seite gesehen und ich war etwas erschrocken. Können Sie mir da mal erklären, wie Sie das im Unterricht aufnehmen oder wie das thematisiert wird? Weil das finde ich schon wichtig, dass da auch die Eltern mit einbezogen werden. Das wäre meine Haltung als Sexualpädagogin, dass ich nicht einfach die Eltern übergehen möchte, sondern es braucht eine Zusammenarbeit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen sage ich auch immer in den Fortbildungen für Lehrpersonen, ihr sollt das Thema sensibel und achtsam behandeln und wirklich auch die Eltern da einbeziehen, informieren, über was ihr das macht. Ich hatte jetzt gerade vor 2 Wochen einen Elternvortrag wieder und da habe ich auch erklärt, was ich für Übungen dann machen werde in dem Workshop mit den Klassen. Und die fanden das super und die waren das total spannend und haben da dann auch gesagt, ja, kann ich ein Foto machen und ich möchte das auch, die fanden das wirklich sehr, sehr ansprechend dann. Deswegen, dann habe ich sie im Boot, oder? Dann habe ich sie auch beruhigt und sie nicht überfordert oder irgendwie auf die Seite gedrängt, weil das
Jetzt hat man ja tatsächlich die Möglichkeit, mit den Lehrpersonen da so in den direkten Austausch zu gehen. Du hast es aber gerade schon angesprochen, dass Kinder in dem Alter eventuell auch in Zeiten von Smartphone und Social Media mit dem ein oder anderen Inhalt schon in Kontakt kommen, worauf weder Eltern noch Lehrkräfte wirklich einen Einfluss haben. Was sind denn so die Herausforderungen bei der Aufklärung in Zeiten von Social Media?
Tatsächlich ist es so, dass die Kinder und Jugendliche schon sehr viele Informationen filtern können, also rausnehmen können, wirklich egal auf welchen Kanälen sie unterwegs sind. Und da ist es wirklich wichtig, ihnen zu helfen, mal zu gucken, hey, was beunruhigt dich, was beschäftigt da dich? Wir gucken auch mal eben, sind das Körperformen? Ich meine, die werden wirklich mit krassen Bildern konfrontiert und haben dann auch das Gefühl, ihr Körper sei ganz, ganz schrecklich und sie würden niemals diesem Ideal entsprechen. Und dann entstehen wirklich auch extreme Schlaufen, die sich dann auch manifestieren können. Das heißt, wirklich da Bezug nehmen und sagen, ja, ich weiß, ihr seht wahrscheinlich auch sehr viele schlimme Dinge, die euch vielleicht auch, beunruhigen, Fragen aufwerfen und da immer wieder Gesprächsmomente anbieten. Immer wieder Gesprächsimpulse auch geben, Themen aufgreifen, zum Beispiel auch mal am Küchentisch irgendwie oder beim Essen zubereiten, beim Einkaufen so parallel eigentlich zu irgendeiner Aktivität. Ich habe das und das gelesen und hast du schon mal was gehört? Da haben sie irgendetwas erzählt, wieder von einem Social-Media-Trend und so. Auf TikTok habe ich das gesehen. Und hast du auch schon mal von dem gehört? Oder ist dir das auch schon mal passiert, dass dir ein Nacktbild gesendet wurde, als du gechattet hast so von einer fremden Person, die du nicht kennst oder die du gar nicht gefriendet hast in dem Sinne. Und dann kommt man sehr schnell an diese Informationen. Also ganz viele Kinder haben das schon ganz oft erlebt, dass ihnen einfach auch wirklich Nacktbilder zugesandt werden und sie dann auch überfordert sind. Was kann ich dann tun in diesem Moment? Und sie sind dann meistens so peinlich betroffen und beschämt, dass sie sich nicht getrauen, den Eltern das zu sagen, weil die denken, ja, die würden mir wahrscheinlich dann meinen Account blockieren, die würden mir mein Handy wegnehmen, die würden mich beschimpfen oder in dem Sinne, ja, zur Schnecke machen, weil ich vielleicht irgendwo unterwegs war, wo die vielleicht nicht wollen, dass ich bin online. Das heißt, ich muss auch als erwachsene Person immer wieder mich auch informieren, was bedeutet es, auf Snapchat unterwegs zu sein, diese ganzen Einstellungen auch mit meinem Kind zusammen hier wirklich zu programmieren und zu sagen, guck, ich möchte nicht, dass fremde Menschen einfach dir Inhalte senden können. Wir stellen das so und so ein. Das kann man heutzutage ja auch ganz auf vielen Plattformen sich da wirklich interessieren und nicht den Kindern einfach da, ja, komm, du schaffst das auch ganz alleine ohne mich. Ich muss mich darum nicht kümmern. Doch es ist wirklich Erziehungsarbeit, wo halt leider einfach jetzt auch dazu gehört, dass wir uns mit diesen digitalen Themen beschäftigen und unsere Kinder da auch zu gewissen Maßen auch schützen und helfen und unterstützen dabei. Das bringt nichts, wenn wir ihnen irgendwelche Verbote aussprechen, weil sie werden so oder so konfrontiert damit. Ja.
Es ist ja oftmals auch so, wenn was verboten ist, hat es ja noch mehr Reiz, will man sich noch mehr damit beschäftigen. Und es ist natürlich schon immer so ein schmaler Grat. Also ich habe das jetzt auch mitgekriegt im Verwandtschaftskreis, dass jetzt eben eine 10-Jährige WhatsApp bekommen hat, weil natürlich Klassengruppe und sich austauschen und so weiter und so fort. Aber es schwingt natürlich auch immer gleich so diese Bedenken von den Eltern mit, wird damit sozusagen noch angestellt. Und ja, ich glaube, dass tatsächlich auch einige Eltern da sich ganz schwer tun, Vertrauen zu haben und das Ganze nicht immer kontrollieren zu wollen, ne? Aber ja, ich meine, das ist ja auch, du möchtest ja auch nicht, dass jeder deine WhatsApp-Verläufe liest oder was auch immer. Deswegen, warum sollten die Eltern das tun dürfen? Und sie haben ja eigentlich auch gar kein Recht dazu. Ich glaube aber, dass vielen das einfach wichtig ist, um ja ein Gefühl dafür zu kriegen, was macht mein Kind da eigentlich? Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen an unsere Zeit der Aufklärung zurückdenke, das ist ja schon eine Weile her. Also ich glaube, sehr viel Aufklärung hat in meiner Jugend über die Bravo stattgefunden, tatsächlich, und Dr. Sommer. Das kennen wir doch noch. Gibt es denn heute im digitalen Raum etwas, was dem so ein bisschen gleichzusetzen ist? Also was vielleicht auch was ist, wo du sagst als Eltern, ja, das ist jetzt vielleicht... ist jetzt auch nicht super, super sensationell, aber das ist vielleicht noch ein bisschen abgeschwächt in der Intensität, was das ganze Thema angeht, und ein bisschen jugendgerechter aufbereitet. Gibt es da auch was im digitalen Raum, was Kinder konsumieren können, was man ihnen vielleicht auch von sich aus dann zeigen kann? Schau mal, hier kannst du dir das mal angucken, wenn du jetzt nicht mit mir drüber reden willst oder so.
Es gibt tatsächlich so ab, die meisten Kanäle sind empfohlen so ab 12. In dem Sinne, da wäre zum Beispiel Jungs fragen, der hat viele, viele Sachen, sind zum Teil auch explizit, aber wirklich auf eine gute Art und Weise, ist auch selbst Sexualpädagoge, der das betreibt, oder auch zum Beispiel Mädelsabende nennt sich das, oder eben dann später ein bisschen auf Klo, die haben auch viele LGBTQIA+ Themen drin, also queere Themen, die wirklich auch viele Fragen beantworten. In der Schweiz gibt es auch noch eine Seite, die nennt sich lili.ch. Die ist wirklich auch von Fachpersonen gemacht. Da gibt es viele Informationen, die einfach so dastehen. Da kann man auch chatten und Fragen stellen, anonym Fragen stellen auch. Da gibt es auch in Deutschland recht viele, momentan immer mehr, auch Profis, InfluencerInnen, die oder Content erstellen, die dann wirklich auch Fachpersonen sind in diesem Gebiet. Wir haben zum Beispiel auch dann, das ist auch spannend, zum Beispiel für Eltern zu wissen, Jana Baccio ist wirklich eine gute Sexualtherapeutin auch, ist dann eher für Jugendliche so gedacht, dann ab Jugendalter, aber wirklich auch für Erwachsene sehr spannend, oder dann für Kinder dann eher auch, wie ich gesagt habe, zum Beispiel, dass sie sich auch bei lili.ch mal Informationen und die Kanäle dann, wie ich gesagt habe, Jungs fragen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen recherchiert, was gibt es da alles. Also es hat wirklich auch immer mehr Kanäle, die für Kinder und Jugendliche gemacht werden, die wirklich auch die Themen achtsam besprechen und auch darauf achten, dass da wirklich auch die korrekten Informationen fließen und nicht irgendwelche Mythen da wieder verbreitet werden. Das ist so, ja. Also da gibt es zum wirklich auch gute Kanäle mittlerweile.
Das heißt, es wäre tatsächlich auch deine Empfehlung, oder das kannst du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen kurz ausführen, die du auch an die Eltern gibst, jetzt nicht so dieses kontrollierende Medium zu sein, das immer alles ganz genau überprüft, was das Kind so macht, sondern eben mit dem Kind zusammen die Einstellungen anschauen und dann gegebenenfalls in eine Richtung lenken, wo man weiß, okay, das sind valide und gute Informationen und lieber nicht auf TikTok oder Instagram nach irgendwas suchen, oder?
Ja, das ist tatsächlich halt die Suchfunktion Nummer eins oder auf YouTube natürlich, gibt's ja auch ganz viele Kanäle. In dem Sinn einfach auch darüber sprechen, hey, wenn etwas passiert in diesem Chat, das dich beunruhigt, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du dir nicht sicher bist, ist das jetzt erlaubt, ist das okay, wenn du dich komisch fühlst mit diesem Inhalt, wenn du siehst, eben auch diese Themen besprechen, wenn da irgendein Video rumgeschickt wird, auch ein bisschen über die Regeln aufklären. Zum Beispiel, wenn du das weiterleitest, dann machst du dich auch strafbar in dem Sinne. Das heißt, das ist auch verboten zum Teil, was da rumgeschickt wird. Du bist unter dem Schutzalter. Und das bedeutet, wenn du das besitzt, diese Materialien, dann könnte man dich zum Beispiel auch strafen für gewisse Sachen. Und da einfach ein bisschen diese Aufklärung, sie auch in die Verantwortung nehmen. Guck, du kannst unterwegs sein auf Social Media, aber du musst auch eine gewisse Kompetenz entwickeln, also gewisse Werkzeug entwickeln, ein bisschen drüber
Verantwortung
nachdenken.
Auch.
Ja, Verantwortung. Ich traue dir das auch zu, oder du schaffst das und das auch bestärken in dem Sinne. Du kannst das und ich unterstütze dich dabei. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich so im Hintergrund dabei. Genau. Und diese Ausgangslage ist wahrscheinlich wirklich effizienter und wirkt dann auch wirklich, dass wenn wirklich was wäre, dass sie dann auch wirklich ins Gespräch kommen mit den Erwachsenen darüber, mit den Eltern.
Jetzt haben wir ganz viel gehört, was Eltern tun können und wie wir aktiv werden können. Was sollten Eltern denn deiner Meinung nach vermeiden in dem Thema?
Ich habe es vielleicht ganz am Anfang mal kurz angesprochen. Sehr oft ist das Thema, über eigene sexuelle Erfahrungen zu sprechen, nicht wirklich der gelungene Hinweis. Dann auch eben Verbote aussprechen in dem Sinne, ich will nicht, dass du in dem Sinne dich an deiner Vulva berührst, zum Beispiel beim Einschlafen, weil dich das beruhigt oder so. Dann sendet man Signale im Sinne von, okay, dein Körper, das ist irgendwie etwas Schmutziges, das ist Tabu. Und dann sendet man wirklich wie diese Signale von Scham behaftetem Thema. Und deswegen, da würde ich wirklich vorsichtig sein. Auch, ich hatte jetzt auch gerade neulich eine Mama in meiner Beratung und da habe ich auch gesagt, man sollte auch vermeiden zum Beispiel, dass man natürlich sich selbst über die Grenzen hinwegsetzt. Also zum Beispiel gerade im Social-Media-Bereich geht es auch um Grenzen, wenn es zum Beispiel um Thema Fotografieren geht oder so. Da ist auch wichtig, ich kann nicht als Eltern natürlich einfach nur die Fotos von meinen Kindern und Jugendlichen veröffentlichen, ohne die zu fragen. Im Prinzip. Das heißt, wenn ich sie da übergehe, dann sende ich damit auch ein Signal, ja, ich bin die erwachsene Person und du bist mein Kind und du hast mir nichts zu sagen, das ist meine Entscheidung. Und das geht dann auch wieder so in eine Richtung von Machtverhältnis, was ungünstig sein kann. Weil sie sollen ja wirklich auch eine Selbstbestimmung erlernen. Das wäre wichtig, dass sie diese Aspekte beachten.
Ja, dass sie über sich und ihren Körper natürlich selber entscheiden können, wie du das vorher ja auch schön ausgeführt hast. Voll gut, Nadja. Jetzt haben wir total viele wichtige Punkte gelernt und ich glaube, da waren jetzt echt hilfreiche Tipps dabei für Mamas, aber auch Papas, wenn die gerade zuhören. Hast du denn jetzt zum Abschluss, wir sind leider schon am Ende der Folge angekommen, was du gerne an unsere Community zu dem Thema loswerden möchtest?
Ja, ich habe in dem Sinne einfach ganz kurzes Statement, das ich abgeben möchte, wirklich traut euch, eure Kinder frühzeitig aufzuklären, bevor sie eben den ersten Porno gucken, die ersten Intimhaare sprießen und die Periode startet. Wirklich seid da, ihr seid die Bezugsperson, nehmt es selbst in die Hand und überlasst eben nicht einfach Dr. Google und TikTok die Sexualaufklärung, die eigentlich euch zusteht mit euren Kindern. Seid da in Kontakt. Und wenn ihr euch Unterstützung dabei wünscht, dann könnt ihr natürlich sehr gerne von mir begleitet werden. Ich biete SOS-Sprechstunden an. Ich biete ein Get-Fit-Aufklärungstraining für Eltern an. Und da sind wir gemeinsam auf eurem Aufklärungsjourney unterwegs und ich begleite euch sehr gerne mit meiner Expertise dabei.
Und wir verlinken natürlich alle deine Informationen nochmal in unseren Shownotes, damit man dich auch finden kann. Vielen, vielen Dank, Nadja. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich hoffe natürlich, wenn wir mal wieder solche Themen haben, dass wir wieder auf dich zurückgreifen dürfen als Expertin. Und ja, bedanke mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Es ist uns immer ein Anliegen, euren Themen aus der Community ein Gehör zu verschaffen und zu beantworten, was euch bewegt. Deshalb gestalten wir unseren Podcast mit euch gemeinsam. Und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne per Sprachnachricht an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!